Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo, hier ist Football Quark mit der News-Folge der Woche. Diese Woche geht es um den neuen Spielplan der GFL, um Silas Nasita in der ELF und welche Coaches sind jetzt eigentlich schon auf einem Hotseat oder welche Kandidaten werden bereits heiß gehandelt? Viel Spaß!
Masse.
Hallo Philipp.
Ja, moin.
Hast du gesehen, ich habe das Intro ein bisschen verändert?
Habe ich gemerkt, ja.
weil unser Intro ist ja sozusagen mega lang. Also erstmal dieses Vorintro und dann der Jingle. Und mir wurde mal gesagt, wenn man das so ein bisschen anteasert, also noch mehr anteasert, was denn der Inhalt ist, dann bleiben die Hörer noch länger dran.
Ist nicht verkehrt.
Ja, und deswegen, wir gucken jetzt einfach mal, wie die Hörer von Football Quark, die Hörenden, richtig gegendert, von Football Quark das aufnehmen. Also gerne Feedback dazu.
Auf jeden Fall.
Rückmeldung brauchen wir. Ja, wie geht's dir?
Ja, ganz gut, ganz gut. Hast du schon einen Weihnachtsbaum?
Selbstverständlich habe ich einen Weihnachtsbaum.
Ja, ich muss heute noch los, heute Abend.
Ich habe mir den liefern lassen.
Oh, der feine Herr.
Aber ja, prinzipiell, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also hier in der Region war Schulausfall. Das war ganz witzig, weil es war zwar Schulausfall, aber es waren Plusgrade und die haben alle Angst gehabt, dass es hier total glatt wird, aber es waren halt irgendwie plus 5 Grad, deswegen ist hier nichts liegen geblieben und es war auch nichts glatt. Die hatten jetzt einfach einen schulfreien Tag.
Nee, es hat sich hier auch relativ in Grenzen gehalten, aber ich glaube am Anfang war es schon noch ein bisschen glatt hier.
Ja, ja. Das kann natürlich auch daran liegen, ich stehe ja erst auf, wenn es hell wird. Also das ist ja das Problem. Ich arbeite lange, aber fange halt relativ spät an.
Und das ist zu dieser Jahreszeit gar nicht mal so früh, wenn du aufstehst, wenn es hell wird.
Ja, genau. Das muss man da sagen. Aber wir hören uns ja hier gerade schon, es ist 9.33 Uhr am Dienstag. Also für mich, also normalerweise, ich fange nicht vor 10 an zu arbeiten.
Ja, also wir hätten auch 2 Stunden früher starten können, von meiner Warte aus, aber gut.
Es tut mir leid. Ich kriege es einfach nicht hin. Aber ey, wie fühlt man sich jetzt so als eine Woche Football-Quarki?
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Also wir haben letzte Woche ja schon den ersten Podcast über den Draft aufgenommen und das ist viel zu lang. Wir haben dadurch natürlich dann auch direkt gesagt, ey, müssen wir splitten, müssen wir die zweite Hälfte auf jeden Fall diese Woche nochmal besprechen. Da verabreden wir uns morgen früh dann wieder und werden dann natürlich für euch auch die zweite Hälfte machen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr aufregend und wir freuen uns natürlich auch über das Feedback und über nochmal eine schöne Reichweite tatsächlich auch, die wir vorher schon bei die Stars von morgen hatten und die jetzt aus der Football-Quark-Gemeinde nochmal dazu kommen.
Das ist spannend, ne? Letzte Woche gleich Platz 10 der Apple Podcast Charts im Football, Platz 4 in der Schweiz für einen Tag, ganz wichtig. Ich glaube, Platz 10 in Deutschland im Football-Ranking hatten wir auch noch nie.
Ich war tatsächlich in Österreich mal in den Top 3, da habe ich das Bernhard Reimann Interview gemacht. Das hat da natürlich richtig gepusht.
Ja, sowas ist immer spannend. So, wie entwickeln sich solche Zahlen in irgendeiner Form? Aber wir sind natürlich immer noch abhängig davon, dass diese Folgen geteilt werden und weitererzählt werden. Also wenn ihr Football Quark und somit dann jetzt auch die Stars von morgen pushen wollt, dann teilt die Folgen und erzählt sie an alle möglichen Menschen weiter.
Ja, bitter nötig, auf jeden Fall. Das würde uns freuen.
Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der GFL, weil es ist letzte Woche total viel passiert, habe ich so im Gefühl gehabt.
Ja, ich habe auch den Eindruck.
Deswegen, wir starten einfach mal. Moritz Böhringer geht zurück in die Staaten und beendet seine Football-Karriere.
Ja.
Ich würde sagen, das war in der GFL-Bubble auf jeden Fall schon so bekannt, dass der nach der Saison halt zurückgeht, dass der erst hier sein Studium, glaube ich, abgeschlossen hat und in der Zeit halt bei Schwäbisch Hall noch gespielt hat, aber dass der Plan immer war, irgendwann in die Staaten zurückzugehen. Also das hat nichts mit dem Headcoach-Wechsel oder sonst was zu tun.
Das habe ich jetzt auch nicht vermutet.
ja, du glaubst ja nicht, was da teilweise für Sachen rum erzählt werden. Das ist ja teilweise Wahnsinn. Und deswegen aber an dieser Stelle, die GFL verliert da tatsächlich ein Gesicht, weil das ist einer der bekanntesten deutschen Footballspieler gewesen in Europa.
Definitiv. Also das war der erste große Name eigentlich auf einer Skill-Position, der damals auch im Draft und so hoch gehandelt wurde. Wir können heute sagen, wie viel das Ganze medial gepusht gewesen ist und so. Da mag sicherlich auch eine ordentliche Kampagne dahinter gesteckt haben. Aber dennoch war er auf jeden Fall sehr bekannt und die Leute in den USA haben wirklich was mitbekommen über, ja, es gibt tatsächlich auch Leute, die Bälle fangen können in Deutschland und nicht nur Leute, die gut Spieler wegschieben können.
Ja, und deswegen, das ist der Impact, den Moritz Böhringer da auch sozusagen im internationalen Ansehen hatte. Und das ist aller Ehren wert. Wahrscheinlich, um sich dann in Amerika wirklich als Spieler durchzusetzen, ist er dann wahrscheinlich wirklich zu ruhig gewesen auch, um sich da wirklich, um da halt dann die Ellbogen wirklich auszufahren. Und das körperliche Potenzial, bin ich immer noch davon überzeugt, hat er gehabt. Hätte der halt mit 12 angefangen, Football zu spielen, dann wäre das wahrscheinlich auch was geworden.
Ja, das ist nochmal eine andere Kiste und das merkst du eben jetzt auch durch das gute Coaching hier in Deutschland. Ich habe ja vor 2 Wochen habe ich ja auch nochmal mit ein paar Leuten gesprochen darüber, dass du im Recruiting, gibt es zwar immer noch Vorurteile, so was so die Skillspieler aus Deutschland und aus Europa angeht, aber ja, je mehr Spieler rübergehen, desto mehr wird das halt entkräftet, dass sie halt merken, jo, die können das hier auch ganz gut und von der guten deutschen Tugend müssen wir natürlich gar nicht erst reden. Das mag vielleicht manchmal ein Vorurteil sein, aber das spielt den Jungs natürlich auch da in die Karten, wenn sie dann an die Schulen kommen, dass man direkt von denen denkt, ja, die arbeiten hart, die haben Lust.
Ja, ich kann es dir hier nur aus dem Handball beispielsweise hier in der Region erzählen. Da kann es mal passieren, dass so ein Norweger einfach mal ein Training verschläft. So, das passiert sonst. Das passiert sozusagen jemand, der hier zur Schule gegangen ist, nicht. Sag ich jetzt mal. Ja. Nein, aber keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich habe nie ein Training verschlafen. So.
Nein, das kannst du so auch nicht sagen, aber trotzdem ist das natürlich ein Vorurteil, einfach davon auszugehen, dass der Deutsche immer pünktlich ist und immer, weil es gibt hier auch verschiedene Charaktere und verschiedene Menschen. Auch ich habe einen Job gehabt, wo Leute auch mal verschlafen haben.
Ich finde so Stereotypen einfach unfassbar witzig. Also so, auch so nationbezogene Stereotypen sind unfassbar witzig.
Hier ist das auf jeden Fall von Vorteil, sagen wir mal so.
Genau, also und du weißt ja selber, solange etwas über dich erzählt wird, dass das so ist, dann glauben das ja auch 80% der Menschen erstmal, ohne das zu prüfen.
Genau, genau. Aber gleichzeitig hast du auch so eine Bringschuld. Also Maximilian Mang war bei mir im Gespräch und er sagte auch so, ja, du hast aber auch so das Gefühl ab dem ersten Tag so, jeder beguckt dich auch so, wenn du dann doch mal zu spät bist, dann wiegt es bei dir halt nochmal mehr als bei allen anderen. Nicht, dass ihm das passiert wäre, ne? Das hat er dann auch gleich nochmal betont. Und ne? Die Deutschen machen halt immer noch ein bisschen mehr Training und ja, die sind halt ein bisschen stiller und ein bisschen reservierter. Die bauen keinen Mist. Und du versuchst aber natürlich auch, dieses Klischee sehr schnell zu erfüllen, obwohl du hier in Deutschland vielleicht gar nicht so gewesen bist, weil du ja.
Ja, das ist vielleicht das Witzige, was man eigentlich will, dass man in Deutschland sitzt, dass das einfach dann 2 Personen sind, die sich auch komplett dann anders verhalten.
Ja. Ich merke zum Beispiel, wenn ich selber in den Staaten bin, rede ich sehr viel über Politik, weil irgendwo ist das auch so ein Vorurteil, dass Deutsche gerne über Politik reden. Und hier mache ich das aber gar nicht, weil ich das eher lästig finde, mit Freunden damit Zeit zu verschwenden, nur über solche Sachen zu diskutieren, um festzustellen, dass man dann vielleicht doch nicht derselben Meinung ist. Also
ja. Um festzustellen, dass man die Freundschaft sofort kündigen muss, wenn man hier nicht auf einen Nenner kommt.
Solche Freunde habe ich nicht.
Wir machen weiter. Die GFL hat ihren neuen Spielplan veröffentlicht. Dieses Mal mit Interconference-Spielen, was ich immer noch sehr, sehr bereichernd finde, ehrlich gesagt, für die Saison. Das heißt, auch jedes Team hat 2 Spiele mehr. Und was richtig smart ist, sie starten mit einer Neuauflage des German Bowls zum Auftakt. Zum Auftakt heißt es Schwäbischer Unicorns gegen die Potsdam Royals. Finde ich richtig gut. Muss ich tatsächlich sagen, hier hat man einen richtig guten Job gemacht.
Sehr gute Wahl, ja. Mich hat es richtig angekotzt, sage ich auch so, wie es ist, als die GFL gestartet ist. Jo Ulrich war, glaube ich, Co-Kommentator bei Sport 1, ist mittlerweile 2 Jahre her, glaube ich sogar schon. Und wir haben das irgendwie alle gehypt, den GFL-Start. Man versucht jetzt auch in Konkurrenz irgendwie zu European League of Football zu gehen. Und dann ist das erste Spiel Saarland Hurricanes gegen Schwäbisch Hall Unicorns. Und du weißt eigentlich vorher schon, in welche Richtung das Ding geht. Saarland hat in dem Jahr ja eine überraschend gute Saison eigentlich gehabt, aber trotzdem war von vornherein klar, wie das ausgeht. Und da hat Jo halt auch gesagt, so, dann sitzt du hier bei Sport 1 und musst halt irgendwie gucken, dass du das Spiel gut verkaufst. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du eigentlich richtig Bock auf einen geilen Saisonstart hast. Aber diesmal, ja, sollen wir den wohl kriegen, wie es aussieht.
Ich würd gerade sagen, also dieses Spiel, also besser geht's ja quasi nicht. So muss man es tatsächlich ja sagen.
Sagen wir so, die Teams rein aus sportlicher Sicht verstehe ich natürlich, dass ein Team erstmal einen soften Einstieg haben möchte und nicht gleich die erste Saisonniederlage kassieren möchte, weil machen wir uns nichts vor, beide Teams sind letztes Jahr ja praktisch durchmarschiert. Das kann jetzt schon mal nicht passieren. Also für einen gibt es auf jeden Fall zum Auftakt jetzt sehr wahrscheinlich direkt einen Dämpfer.
Und dann, oder du siehst dann so ein 21-21.
Ja, sehr schön, genau. Dann tragen wir die 1 die ganze Zeit mit durch die Saison.
Ja, und das ist dann immer, dann wundert man sich, wenn man sich Siege und Niederlagen anguckt und hinterher fragt man sich, warum fehlt da ein Spiel? Ach scheiße, die haben einmal unentschieden gespielt.
Ja.
Das sollte wirklich abgeschafft werden.
Das ist etwas, womit ich als Football-Fan wenig anfangen kann, muss ich echt sagen, ja.
Ja. Wir kommen, es gibt neue Zuständigkeiten im Verband. Der Verband ist ja jetzt, das Präsidium ist ja jetzt neu gewählt. Und deswegen mussten sich natürlich jetzt auch erstmal finden, die mussten erstmal ganz viel aufarbeiten und sind wahrscheinlich auch immer noch am Aufarbeiten. Wir lesen hier einfach mal vor, wer denn überhaupt was macht. Der Fuad Merdanovic ist als Präsident vor allem für die Außenbeziehungen des AVDs beschäftigt und widmet sich auch den Kontakten zum DOSB. Der Markus Würtele als Vizepräsident kümmert sich um die Haushaltsplanung und Überwachung des Etats des Bundesverbandes. Der Andreas Kegelmann betreut den Bereich des Leistungssports im Verband. Der Sebastian Berndt ist der Ansprechpartner für Flag Football, was man auch nicht unterschätzen darf, weil das ist der Teil, der olympisch wird. Und der Marcel Krohn wird sich um das Schiedsrichterwesen zu kümmern und um die juristischen Angelegenheiten des Verbands. Und wir wissen beide, auch das kann eine wichtige und eine spannende Personalie werden, was die juristischen Verantwortlichkeiten angeht. Weil ich glaube, so ganz ist der Wechsel da noch nicht in trockenen Tüchern. Da darf man natürlich nicht drüber sprechen. Also auch die werden den Teufel tun, uns da öffentliche Statements zu abgeben. Weil man muss ja auch bei sowas immer sagen, das sind wahrscheinlich offene Verfahren, ne? Also das kann halt auch richtig hart gegen die verwendet werden. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sich da nicht angreifbar machen möchte.
Da hältst du natürlich den Mund und ganz ehrlich, was da rauskommt, kann eigentlich auch immer nur ein schlechtes Licht auf den Verband werfen. Also du bist natürlich auch bemüht darum, das Ansehen nach außen, auch für Sponsoren und Geldgeber, die zukünftig dann so in die GFL noch dazukommen. Du bist natürlich bemüht darum, das Ansehen zu wahren und da dann zu gucken, dass das nicht alles, ja, dass diese dreckige Wäsche nicht draußen gewaschen wird, ne? Sondern dass man das schön zu Hause macht. Ist, denke ich, auch nicht verkehrt an der Stelle. Ist noch eine ganze Menge zu gehen. Und mit dem Flag Football sagst du ja schon einen wichtigen Punkt. Also gleichbedeutend damit, dass es eine olympische Sportart wird, sollte ja auch die Sportförderung nochmal ganz anders aufgestellt werden. In der Regel ist es ja so, dass die olympischen Sportarten alle gefördert werden über das Bundesinnenministerium.
Ja.
Und das wiederum könnte dem Football halt nochmal einen gehörigen Schub geben. Ich glaube, der wird momentan momentan gibt man natürlich viel dem Football durch die Auftritte im Fernsehen und so weiter diesen Hype. Aber ich glaube, das würde vor allem strukturell nochmal ganz, ganz viel bringen. Für die kleinen Vereine dann auch, dass es eine richtige Sportförderung gibt. Und wenn man das gut macht, weil wir wissen alle, Flag Football wird wahrscheinlich nicht olympisch bleiben, wenn es danach wenn es danach nicht in den Staaten stattfindet. Daher ist es wichtig, sich so zu präsentieren und das Ganze so strukturiert zu zeigen, dass der Staat halt weiterhin eine Sportförderung macht. Auch wenn man sich da kurzweilig mal verabschiedet wieder.
Ja, aber wir hoffen jetzt einfach auch, die NFL pusht ja Flag Football in so großen Maßen, dass wir jetzt einfach mal hoffen, dass das durchgehend passiert.
Hoffnung ist da, ja. Ich bin doch realistisch.
Ja, und man muss ja auch was Sportförderung angeht, das Thema Sportsoldaten ist ja dann auch einfach spannend, dass man wirklich ja dadurch auch Profis schafft. Also, dann kommen wir dazu, das deutsche Flag-Damen-Team ist im Trainingslager in Israel. Finde ich einfach als erstmal als Statement schon mal ziemlich cool.
Ja, da bleiben wir ja bei den Flag-Footballern. Sie hatten ja in München schon medial einen sehr großen Auftritt, sag ich mal, als sie in der Halbzeitpause gespielt haben. Machen das jetzt auch weiter. Also es ist auf jeden Fall, was man auch über Social Media mitbekommt, sehr interessant, wie sie dieses Team gerade auch vermarkten und präsentieren. Und ja, wie man merkt so, hey, Flag-Football soll ankommen bei den Leuten und das macht man auf Social Media gerade gar nicht schlecht, um den Leuten das näher zu bringen.
Dann haben die New Yorker Lions ihren ersten Import veröffentlicht. Matt Soldner wechselt von den Pforzheim Wild Dogs zu den New Yorker Lions. Matt Soldner, ich finde es witzig, weil es wird ja Importen immer vorgehalten, dass sie Söldner sind und wenn man dann auch noch so heißt, dann ist das schon ziemlich lustig. Ist wohl so ein Allround-Athlet, hat in der Adams State University gespielt, sowohl als Receiver als auch DB, Safety, Outside Linebacker, Returner, also es ist wohl eine Allzweckwaffe. Und jetzt bei den Wild Dogs hat er als Outside Linebacker und Safety gespielt, dort 90 Tackles gemacht. Was ich spannend finde, ist halt auch für einen Import diesen Sprung aus der Regionalliga, also die Wild Dogs haben den Sprung in die GFL 2 geschafft, aber es ist halt der Sprung von der Regionalliga gleich in die GFL 1 und ein Import muss ja immer einen Impact haben. Also es klingt natürlich immer schöner, wenn man einen Import irgendwo aus einer D1 hat, aber wir haben das jetzt in den letzten Jahren bei den Lions häufiger gesehen, dass sie jetzt bei was Importe angeht, eher die sichere Variante nehmen von Importen, die halt schon mal in Deutschland oder in Europa insgesamt schon mal da waren. Was ist deine Meinung dazu? Er denkt.
Ja, er denkt tatsächlich. Ich bin da an der ersten Stelle schon hängen geblieben, ob die Adams State University tatsächlich eine Division I College ist.
Nee, ist es nicht.
Siehst du?
Ist es nicht. Also das ist halt, ich sage nur, es klingt nur besser, wenn man jemanden jetzt, sagen wir mal, da kommen wir später zu, von Villanova oder von Baylor holt, als irgendwie aus einem D2 oder D3 College. Ja. Und Matt Soldner war sozusagen kein D1,
ja.
Kein D1-Spieler und dann war er als erste Station in Europa auch noch irgendwo in der Regionalliga.
Ja, jetzt habe ich es. Also ich würde sagen, das ist sogar eher noch vorteilhaft. Ein Spieler, der an Division 3 oder Division 2 College geht, hat eindeutig Limitierungen oder hatte diese Limitierungen, weshalb er im Recruiting-Prozess an den Colleges nicht wahrgenommen wird. Es gibt dann immer so zwei, drei Spieler jedes Jahr, so Quinn Miners ist ein gutes Beispiel, der von der Division 3 dann bis in die National Football League gegangen sind. Das sind halt die Jungs, die so mit 19 nochmal so einen Wachstumsschub kriegen, sag ich mal, oder halt in so einer krassen Provinz leben, dass den Jungen wirklich niemand gesehen hat. Das ist natürlich mittlerweile sehr unwahrscheinlich so. Aber die meisten Jungs, die am Division 2 und 3 sind, sind dort nicht, weil sie irgendwie charakterliche Probleme haben. Die findest du eher an den Community Colleges, die dann auch wieder eher den Sprung in Division 1 machen. Und machen wir uns nichts vor, Auch GFL-Niveau ist dann eher vergleichbar mit dem, was in den unteren Division 2, Division 3 Colleges gespielt wird. Also der Sprung in die GFL wird für ihn jetzt nicht enorm sein. Dass er jetzt erstmal in der Regionalliga gestartet ist, wird wahrscheinlich über irgendwelche Beziehungen herkommen, wo man ihn dann erstmal hergeholt hat. Oft ist es so, weil solche Jungs halt überhaupt keine Aussichten darauf haben, Profi zu werden, die haben halt Bock, Football zu spielen. Und solche Jungs kannst du halt immer gut gebrauchen. Wenn du oft in die Verlegenheit kommst, wenn du so einen gescheiterten Division-1-Spieler, der vielleicht auch wirklich namhaft gewesen ist und von dem man eigentlich immer erwartet hat, dass er irgendwann mal ganz groß wird, ja, da ist die Motivation vielleicht nicht unbedingt so hoch. Die sind dann, haben oft Star-Allüren, sag ich mal, und haben charakterlich auch nicht unbedingt den Eindruck, der so auf so ein Team abfärben sollte. Denn es hat ja Gründe, warum dieser Spieler sich an diesem großen College eben nicht durchgesetzt hat. Und die rühren eben oft daher, dass man vielleicht nicht die Trainingsmoral mitbringt, die man haben sollte. Es geht jetzt nicht gegen jeden Division-1-Spieler, der in Deutschland jetzt Football spielt, dass er irgendwelche charakterlichen Probleme hat. Das würde ich nie behaupten. Das ist damit auch nicht gemeint. Ich will damit nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Kerl kriegst, die ist hoch, wenn du einen aus den niedrigeren Leveln des Nachwuchsfootballs aus den Staaten nimmst.
Das Schöne ist, wir haben ja auch gute Beispiele dafür. AJ Wendland, der wahrscheinlich in Europa in den letzten 5-6 Jahren alles dominiert hat, ist ein Division 2 Linebacker gewesen. Ein All-American Division 2 Linebacker, aber im Endeffekt Division 2.
Genau.
David McCanns war Division 3. Ich erinnere da an Griffin Neal, der hinterher bei den New Orleans Saints im Practice Squad war. Der war auch Division 3. Also viele, wir können auch in die ELF gehen. In dem Fall. Auch klar, da.
Kyle Kitchens,
genau. Oder ihr
Lost habt, State hat er gespielt.
Ja, oder ja. Ihr beispielsweise der Quarterback der Vienna Vikings ist ein Division 3 Quarterback gewesen, soweit ich weiß. Und im Vergleich der Justice Hansen von den Panthers Wroclaw waren D1 Quarterback. Und wer hat in Europa besser funktioniert?
Ja.
So. Natürlich hängt da auch immer was vom Team ab und so weiter, aber in dem Fall hat es keinen Unterschied gemacht. Also das Dave Likens hat das halt immer gesagt, die GFL oder auch Football in Europa hat ihre eigenen Gesetze. Hier performen die 2 und die 3 Spieler halt wie, als wären sie die 1 Spieler und umgekehrt. Und was man auch immer noch dazu sagen muss, der D2 oder die 3 Spieler, der ist den Workload gewohnt. Das heißt, der ist gewohnt, ein Team anzuführen. Der ist gewohnt, 10 Catches am Spiel machen zu müssen, 15 Tackles machen zu müssen. Der D1-Spieler, machen wir uns nichts vor, die Leute, die hier rüberkommen, das sind nicht die Leader, sondern das sind die wahrscheinlich Backups waren oder Backups der Backups. Die sind dann auf einmal zum ersten Mal in ihrer Situation, dass sie wirklich den Druck haben, abliefern zu müssen. Natürlich auf einem geringeren Niveau, aber trotzdem der psychologische oder der mentale Druck, der ist ja trotzdem da.
Ja. Du weißt halt nie, was du kriegst. Und das merkt man auch im Basketball zum Beispiel. Das ist genauso. Die Spieler, die hier nach Deutschland kommen, ich kenne das halt aus Oldenburg, Paulding. Du kommst rein in die Stadt, fährst rein nach Paulding-Burg, ja. Weil er da mittlerweile echt eine Ikone ist. Nie das Vermögen gehabt, in der höchsten amerikanischen Liga zu spielen und hat in Deutschland einfach eine Heimat gefunden, lebt mit seiner Familie hier, wird im Supermarkt gegrüßt, ist super happy, einfach hier zu sein und nicht in Detroit halt, ja, wo er halt irgendeinem, ja, harten Job hätte nachgehen müssen, der wahrscheinlich noch schlecht bezahlt wird, so, sondern hier dann wirklich so ein Starspieler geworden ist, ne, und ja, jetzt wahrscheinlich auch im Verein, wo er natürlich jetzt seine Karriere beendet hat, wahrscheinlich jetzt auch weitergehen würde im Nachwuchstrainerbereich, im Headcoaching-Bereich oder so, da wird einiges kommen noch von ihm, Das ist viel mehr wert, als so manchen Starspieler für ein Jahr zu haben, weil da machen wir uns auch nichts vor. Wenn du einen richtig guten hast und der hat eben schon Namen, weil er Division 1 gespielt hat, ja, die USFL und so weiter, die suchen halt auch wieder Spieler, ne?
Klar. Wer auf jeden Fall auch bleibt, bleiben wir bei den New Yorker Lions. Wir müssen nämlich jetzt schon auf die Zeit gucken, aber es ist gar kein Problem. Wer auf jeden Fall auch bei den New Yorker Lions bleibt, ist Benjamin Kral. Da hieß es am Anfang der Offseason, dass er nicht verlängert oder nicht mehr spielt. Er bleibt aber. Er spielt weiterhin. Er ist sozusagen einer der Eckpfeiler, der deutsche Nationalspieler. man kann ihn immer noch so nennen, weil es seitdem kein Spiel mehr gegeben hat, aber er ist auch einfach, auch er kommt aus der Jugend der Braunschweiger Lions, hat sich hochgearbeitet, ist einer der Anführer des Teams und halt immer noch einen Eckpfeiler, auch für jüngere Spieler und auch, ich glaube, gerade für die Lions wird das in diesem Jahr sehr, sehr wichtig sein, einfach auch von der Erfahrung eines Benny Kraals profitieren zu können. Und ich kann tatsächlich immer nur sagen, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Teammate als Benny Kral. Also Benny Kral integriert sofort jeden Menschen, der im Training alles gibt, und der sich sozusagen der gleichen Leidenschaft unterzieht, der nimmt, wenn er dich einmal gesehen hat und dich auf dem Weg irgendwo sieht, dann nimmt er dich mit zum Training, damit du nicht laufen musst. Einfach so, der fährt dann rechts ran und sagt, hier komm, steig ein, wir fahren jetzt zusammen dahin. Deswegen Spitzentyp und mega, dass der da bleibt. Dann haben die Schwäbischer Unicorns einen neuen Defense-Coordinator, nämlich Mike Fragmann. Das heißt, man setzt jetzt hier in Schwäbisch Hall eigentlich sehr viel auf deutsche Coaches, auf interne Lösungen. Man schafft es, sich hier auch wieder ihrer eigenen Identität näher zu kommen, habe ich das Gefühl. Als wenn man jetzt sagt, okay, wir versuchen diesen Weggang von Jordan Newman einmal intern zu lösen, diesen Schwäbisch Hall-Way zu haben. Weil Fragmann war vorher Jugendkoordinator, Jugendcoach, und versucht jetzt mit deutschen Coaches, mit dem internen Schwäbisch Hall-Personal, die ja auch sozusagen die Kultur der Unicorns einfach in den Venen haben, das aufzufangen und dann somit natürlich auch seiner Identität weiter oder noch mehr nach außen zu kommunizieren. Weil das ist das Einzige bei allem Erfolg, ist das wahrscheinlich das, was in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen gebröckelt hat, dass man schon in Frage gestellt hat, okay, auch bei Schwäbisch Hall laufen ja schon viele Imports rum und wie viele Jugendspieler setzen sich jetzt doch durch, aber jetzt, dadurch, dass sich das jetzt alles wieder vermischt, ist es auch eine riesige Chance, dass man hat wieder einen deutschen Quarterback, man hat jetzt aus sämtlichen Positionen und Ebenen seines Teams hat jetzt die besten Coaches wieder im Herrenbereich und man hat jetzt schon das Gefühl, dass das wieder mehr eine Einheit wird, auch nach außen hin. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich hatte das vor Monaten, als es eben hieß, dass der Head Coach jetzt in die European League of Football geht, hatte ich das für Touchdown 24 auch geschrieben im Magazin, dass ich mir bei vielen Teams in Deutschland Sorgen machen würde über so einen Aderlass in diese Richtung, weil da wirklich große, große Stützen wegbrechen. Aber nicht bei Schwäbisch Hall, weil die wirklich einfach bis tief rein wirklich Strukturen geschaffen haben, von denen sie jetzt eben leben können. Man macht vielleicht ein Stück weit aus der Not eine Tugend und sorgt dafür, dass du jetzt eben Leute befördern kannst, die du vorher nicht befördern konntest. Ja. Da machen wir uns halt auch nichts vor. Die wären halt nicht Defensive Coordinator geworden, wenn die Vorgänger noch da wären. Aber ich denke, dass das genau der Weg ist. Und wenn wir dann irgendwann in Schwäbisch Hall praktisch die deutsche Nationalmannschaft haben, dann lass es auch gut sein, weil da wird gut gearbeitet. Wenn deutsche Spieler gerne dahin gehen, weil sie auch das Gefühl haben, dass man das wertschätzt, was sie können, dann lass es so passieren, ja.
Dann kommen wir zu den Kiel Baltic Hurricanes. Die haben ihren Quarterback verpflichtet und das ist quasi ein alter Bekannter. Aber in Kiel war es ja letzte Saison so, dass die, glaube ich, 3 oder 4 unterschiedliche Quarterbacks hatten. Und einer, der da mal für 2 Wochen ausgeholfen hat, der Kanadier Caleb Scott, der ist jetzt als fester Quarterback für die nächste Saison eingeplant, weil er hat sofort menschlich und spielerisch einen super Eindruck gemacht. Und ja, das freut mich für die Kieler. Gerade Kiel, finde ich, in den letzten Jahren hat auch so eine richtige Identität gefunden. Das heißt, aus den, ich nenne es mal goldenen Jahren, wo auch Geld vorhanden, also wirklich Geld vorhanden war, hat man jetzt auch wieder eine Tugend gemacht, indem man halt aus der Region viele Spieler zu sich zieht und einfach eine richtig gute Organisation ist. Mit gut gecoacht, mit gutem Coaching, mit einer guten Teamkultur. Also man hat da das Gefühl, dass sie auch füreinander brennen. Und auch hier mit einer richtig guten Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, die Kiel Baltic Hurricanes ist das einzige GFL-Team mit einem TikTok-Account.
Aber sie brauchen unbedingt ein Tribünendach. Ich habe mir da mal so den Hintern nass regnen lassen. Alto Belli.
Absolut, aber da arbeiten die bestimmt dran. So wie wir seit 20 Jahren an ihren Gästetoiletten arbeiten.
Ja, also es war schon echt hart.
Das war's mit der GFL. Kommen wir zur European League of Football. Die European League of Football hat diese Woche veröffentlicht, dass sie fürs Spiel in Duisburg schon 10.000 Karten verkauft haben. Natürlich, wir wissen alle, der gelernte Football-Quark-Hörer weiß, verkaufte Karten, European League of Football-Finale, da war doch was. Sie haben jetzt anscheinend schon mehr Karten verkauft, als letztes Jahr in Klagenfurt waren.
Das würden zumindest böse Zungen behaupten, denn eigentlich war die Zahl ja höher.
So, also aber die erste Zahl, die veröffentlicht war, war nicht höher. Die wurde ja dann komischerweise irgendwie geändert. Aber ja. Man hat also einfach festgestellt, glaube ich, dass dieser Standort Klagenfurt vielleicht nicht perfekt gewählt war. Und Duisburg ist natürlich besser zu erreichen. Natürlich muss man sich auch vor Augen führen, da sind wahrscheinlich auch ein paar Sponsorentickets jetzt schon sozusagen abgerechnet, wo halt Sponsoren halt einfach ihr Ticketkontingent schon dahinterlegt haben. Das nimmt man bei solchen verkauften Tickets auch immer mit. Das ist ganz normal, ne? Also da werden jetzt nicht 10.000 Einzeltickets an irgendwie die Privatperson XY verkauft worden sein innerhalb von einer Woche. Aber diese Zahl hat ja schon erstmal Substanz und macht erstmal Eindruck und zeigt, dass man, dass das Interesse auf jeden Fall da ist. Dass man sich nicht mit 10.000 oder 15.000 zufrieden gibt, sondern eigentlich, dass man diese Bude da voll machen will.
Das wollte ich gerade sagen. Also trotzdem hat man ja Karten an Sponsoren bereits bekommen. Also es ist ja auch nicht so, dass das auch so durchläuft, dass man auf jeden Fall Karten an Sponsoren gibt. In Klagenfurt war das Interesse tatsächlich auch da nicht sonderlich hoch. Auch da habe ich es auf der Pressetribüne gesehen und auch im Drumherum, dass viele, selbst Österreicher, sagten, was wollen wir hier? Du warst so weit weg. Ich bin selber da gewesen. Ich bin über zwei Umstiege dahin geflogen, weil es einen anderen Weg nicht gab. Ich bin dann abends nach dem Spiel in der Stadt Klagenfurt gewesen und durfte in meinem Hotelzimmer noch Football gucken, weil es einfach keine einzige Kneipe gab, die noch geöffnet hatte, weil im erzkonservativen Klagenfurt einfach sonntags um 19 Uhr die Bordsteine hochklappen, wenn du so willst. Also ganz, ganz schlechte Wahl. Wird man natürlich gemacht haben, weil es da auch einen Hintergrund mit einem Sponsor gab. Aber jetzt einfach wieder so diese sichere Bank zu wählen in einer bevölkerungsstarken Region in Deutschland, in einer Region, wo eine große Football-Begeisterung herrscht, einen Spielort zu wählen, ja, zahlt sich halt jetzt schon direkt aus. Siehst du sofort.
Ja, definitiv. Also da werden ich gehe mal jetzt schon davon aus, die 30.000 werden sie knacken.
Ich glaube, dann geht mehr. Ich glaube, da ist irgendwo Schluss, ne?
Duisburg, ja, also bin ich mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, aber irgendwie 25.000, 30.000 sind auf jeden Fall drin. Man müsste jetzt mal gucken, wie groß dieses Stadion ist. Können wir mal Stadionkapazität, das kann man ja hier direkt mal im Podcast machen. Das ist ja die Schau ins Land, die hat 31.500. Also, wenn man die voll kriegen würde, wäre stark.
Das wäre schon ein Statement. Das wäre schon ein Statement. Aber wenn es knapp drunter ist, ist es auf jeden Fall auch ein neuer Rekord in Deutschland.
Ja, ich meine, also 20.000 hatte ja der German Bowl als auch der ELF Bowl, der ELF Bowl im ersten Jahr und der German Bowl 2019 hatten ja auch 20.000, 22.000 so in dem Dreh.
Ja.
Und also da sollte es ja auf jeden Fall wieder hingehen. Also da muss man halt Mittel und Wege finden. Dann wurden die Conferences veröffentlicht und was auch da den Menschen aufgefallen ist, die Istanbul Rams sind nicht mehr dabei. Es gibt drei Conferences, so können wir es starten, aber diesmal ohne die Rams. Und wenn man sich gerade ich glaube, es ist die Central Conference, wenn ich mich nicht täusche, die mit Barcelona anguckt, dann merkt man auch hier, Barcelona hat einfach einen ganz komischen Weg. Also Barcelona ist einfach so ein bisschen weit weg vom Schuss gerade.
Ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass das ein Problem ist. Und ich glaube aber schon, dass zumindest die ELF jetzt mit Barcelona rechnet, weil diese Bekanntgabe von die Rams sind nicht dabei und wir veröffentlichen jetzt die Conferences, die war halt in so einem Gleichklang, dass du damit rechnen musst, dass die European League of Football gesagt hat, okay, was jetzt? Trefft eine Entscheidung, seid ihr dabei, seid ihr nicht dabei, kriegt ihr das hin, jetzt ist Deadline, weil wir müssen jetzt langsam mal für die Saison planen, wir müssen Dauerkarten verkaufen und, ne? Es muss jetzt losgehen, dass wir den Schedule veröffentlichen, also ich vermute, dass das die Deadline war für die Rams, die haben sie gerissen, Barcelona hat sie gehalten, weil die tauchen da jetzt auf und ich glaube nicht, dass die Liga Bock hat, sowas jetzt alles zu veröffentlichen, um dann Spielplan etc. alles wieder in ein paar Wochen neu planen zu müssen, also ich vermute, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man es irgendwie, wie man es auch immer finanziert kriegt, hinbekommen hat, dass Barcelona dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie noch in der ELF mitspielt. Aber ja, sie sind da echt vom Schuss. Also, aber es gilt halt für alle Teams. Du hast im Zentrum, hast du jetzt eigentlich eine wunderschöne Liga. Von Paris bis Breslau, von Mailand bis Hamburg. Ja. Ne, da kann vielleicht noch was Skandinavisches dazukommen. Dann hast du ja im Kern von Europa eine sehr zentrale Liga, die da natürlich auch in vielen Ländern dabei ist. Ja, ja. London, nur da ist die Anfahrt aber alles schon wieder schlechter. Ne? London, also so Amsterdam gebe ich. Ja. London ist dann, ja gut, du hast den Tunnel, aber das ist dann schon wieder eine andere Herausforderung, sage ich mal. Ne?
Ja, klar. Aber ich finde es, also man merkt es halt, also selbst der Amateur, der einfach nur drauf guckt, der sieht halt, ah, das ist hier vom Schuss, das ist schwieriger, glaube ich, darzustellen. Und wenn man den Gerüchten traut, haben ja auch die Vienna Vikings, die ja den Bowl gewonnen haben, die mussten erstmal 300.000 ausgleichen. Also auch die haben kein Plus gemacht. Und die haben das Ding gewonnen.
Ja, das kostet halt Geld, ne?
Also einfach, um hier mal ein Verständnis dafür zu schaffen, das Produkt mega gut, aber es rechnet sich halt noch nicht. Also das Produkt, es ist ja gut. Das muss man mal ganz, muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Aber es rechnet sich halt noch an keiner Stelle und da muss man halt dann jetzt hinkommen.
Ja, es ist die erste professionelle Liga, die es geschafft hat, abgesehen von der NFL Europe, sag ich mal, die aber ja eindeutig ein Mutterschiff hatte, was sehr finanzstark war, die sich wirklich durchsetzt. Also das haben USFL, XFL und alle diese Projekte, die es in den USA gab, bisher nicht geschafft. Und wir müssen abwarten, ob sie das diesmal mit ihren Ligastarts hinkriegen. Die ELF geht in ihr drittes Jahr. Das kann man auf jeden Fall schon mal definitiv sagen. Ob mit 17 oder 16 Mannschaften, wird man sehen. Aber definitiv werden sie in die Liga gehen.
Und was von der Kommunikationskultur ist es bei denen halt immer so, wenn die eine schlechte Nachricht veröffentlichen müssen, kommt immer eine halbe Stunde später gleich irgendein Highlight. Als die German Knights abgemeldet wurden, war eine halbe Stunde später, aber wir haben die Leipzig Kings.
Ja, wahrscheinlich hat man deswegen auch das Logo und den Namen von Paris noch nicht veröffentlicht. Das hält man noch zurück, falls Barcelona in den Sack haut.
Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Also da muss, also das ist noch gar nicht so verkehrt. Was eine richtig tolle, auch ein Highlight ist. Also ich finde es ein Highlight. Die Helvetic Guards haben Silas Nasita verpflichtet. Der Typ ist eine GFL oder eine europäische Football-Legende. Das kann man schon mal sagen. Der hat in Marburg und Frankfurt gespielt. War Baylor, also auch einem D1. Also das ist ein D1 Running Back oder Defensive Back, Receiver, alles Mögliche. Zwischenzeitlich auch Quarterback. Der auch einfach ein guter Charakter ist. Und sich hier in Europa durchgesetzt hat. Was natürlich auch spannend ist, der sitzt halt auf einem YouTube-Kanal mit 130.000 Abonnenten. Also auch das, was Öffentlichkeitswahrnehmung angeht, ist der natürlich immer eine interessante Verpflichtung einfach, weil er darüber natürlich auch wieder Leute erreicht. Ich habe auch mit Leuten aus Marburg gesprochen, wenn man sich den Kerl holt, bei aller sportlicher Qualität, man kauft so ein bisschen dieses Publicity-Ding halt mit. Ne? Also, der macht halt seine YouTube-Videos dabei. Der ist halt da, der hat dann vielleicht beim Einlaufen noch eine GoPro in der Hand, aufgrund seiner Darstellungsform. Und das kann natürlich auch Teammates richtig auf den Sack gehen, das muss man auch sagen. Manche feiern das, manche sagen aber auch, da habe ich gar keinen Bock drauf. Diese mögliche Unruhe kauft man sich dazu. Aber so vom Marketing-Aspekt ist das eine mega Verpflichtung. Gerade für einen neuen Standort.
Also man merkt auf jeden Fall ein paar Dinge. Einmal, Norm Chow hat auf jeden Fall seinen Sohnemann irgendwo mit im Gepäck, der sich im Social-Media-Bereich auch ganz gut auskennt, weil ich glaube nicht, dass Norm da ein Händchen für hat. Ich durfte ihn jetzt kennenlernen und er ist ein sagenhafter Coach. Also du hörst ihm super gerne zu, der hat super viel Erfahrung und wirklich blickt ja auf 50 Jahre Head-Coaching-Erfahrung und Co-Trainer-Erfahrung zurück. Riesig, kann deshalb auch mit solchen Charakteren umgehen. Also der wird solche Kandidaten sicherlich schon gehabt haben. Der hat mit Ryan Leaf gearbeitet, der sich nicht lange in der National Football League gehalten hat, zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der hat Carson Palmer, Philip Rivers als Quarterbacks gehabt, die er sehr schätzt. Ich glaube, dass der auf jeden Fall mit solchen Charakteren kann. Und gleichzeitig hält man Wort, weil die Helvetic Guards wollen Football in der Schweiz populärer machen und die wollen wirklich competitive sein. Die wollen hier nicht nur ein bisschen mitspielen. ne? Norm Chow hat das im Gespräch verraten bei uns, dass er kurzweilig sogar bei den Vienna Vikings im Gespräch war, ob er dieses Staff vervollständigt, so unterstützt. Also der hat schon einen Blick seit ein paar Jahren für die Spieler, die hier rumlaufen. Und das zeigt so eine Verpflichtung jetzt auch. Also mit den Guards musst du auf jeden Fall irgendwo rechnen, auch in Jahr 1, dass die nicht nur irgendwo, ja, was können die Schweizer schon im Football, sondern die spielen auf jeden Fall mit dieses Jahr. Finde ich cool.
Ich bin gespannt und halt auch so, machen wir uns nichts vor, so ein Running Back, der ist in Europa viel, viel wichtiger als in der NFL. In der NFL ist er austauschbar. Aber in Europa, wenn du da einen outstanding Running Back hast, dann macht der den Unterschied. Es gibt, ich sage immer noch, der Running Back Import ist wichtiger als der Quarterback Import.
Ja, und das vermischt damit, dass Norm gerade guckt, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Offensive Line aufbaut, dass er da den Fokus drauf legt, dass er da halt die besten Schweizer Talente hinstellt, ranholt. Dann hast du natürlich auch einen Regionsvorteil, weil du sagst dir, ja gut, in der Schweiz ist Football vielleicht nicht groß, aber ich weiß zumindest aus freundschaftlichen Beziehungen so den Schwarzwald, dass die lieber nach Konstanz fahren zum Football gucken als nach Stuttgart. Also die können sich das sehr gut vorstellen, die Helvetic Guards da zu unterstützen als Schwarzwälder. Und auch da gibt es eine große Footballgemeinde, die ja sowas mitpushen kann.
Ein anderer Running Back wurde auch verpflichtet, Maurice Baker aus der NFL Academy. Dort riesige Stats abgeliefert, spielt jetzt bei den Leipzig Kings. Leipzig Kings, Standort, den ich auch noch nicht ganz einschätzen kann. Die haben letztes Jahr eine super Defense gestellt, aber in der Offensive einfach nichts auf die Kette gekriegt. Aber da kann auch so ein Running Back einfach mal helfen. Und also seine NFL Academy Teilnahme zeigt ja auch erstmal, da ist ja Qualität vorhanden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin aber bei dir. Also mit Leipzig, da müssen wir einen Fabian Held vielleicht mal zu uns holen, der bei uns auch schreibt und ich glaube am Hessischen Rundfunk oder so arbeitet, der sich sehr oft mit dem Club vor seiner Haustür beschäftigt und auch öfter mal da ist, dass der vielleicht mal ein bisschen was uns zu den Kings erzählen kann, damit wir mal ein bisschen was in Erfahrung bringen. Weil ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen die graue Maus hier in Deutschland.
Dann aber eine Highlight-Verpflichtung. Von Villanova College, Quarterback Daniel Smith wird Quarterback bei den Cologne Centurions. Die Cologne Centurions haben danach auch gleich veröffentlicht, ey, ja, wir hatten viele Abgänge, aber wir spielen hier nicht Checker, sondern Chess. Also wir haben schon eine Strategie dahinter. Und Daniel Smith als von Villanova, das ist ein Name. Also das macht Eindruck. Wenn ich diesen Import veröffentliche,
definitiv,
dann sage ich halt so, wow, krass. Der hier in Europa, das kann richtig was sein. Ob der sich jetzt hier durchsetzt, keine Ahnung.
Ich gehe davon aus, tatsächlich. Ich habe ihn damals das erste Mal gegen Penn State spielen sehen. Es gibt ja zu Beginn der College-Saison immer, da spielen die größeren Schulen gegen die kleineren. Villanova ist halt in der Nähe von Philadelphia und dann spielt man halt mal gegen die große Penn State und lässt sich da verprügeln. Haben die aber gar nicht. Der hat über lange Zeit des Spiels wirklich diese Mannschaft mit dem Rennen gehalten und das war er. Daniel Smith ist ein Spieler, der auch im Draft-Prozess tatsächlich öfter mal genannt wurde als ein Spieler, der sehr wahrscheinlich nicht gedraftet wird, weil er einfach mit 6'0 und 190 Pfund viel zu klein und zu leicht ist und dann eben auch nicht, ja, dann doch so über eine besondere Fähigkeit verfügt, dass du sagst, okay, ich kann auch so einen leichteren kleinen Spieler nehmen. Der läuft im Vorderjahrtisch halt eine 4'8'5 und sowas. Ja. Also das ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, wow, was für ein krasser Athlet, den nehme ich auch, wenn der eigentlich so aus dem Raster fällt. Was ihn vor allem auszeichnet, ist seine extrem schnelle Art, Spiel zu verarbeiten und Bälle abzugeben. Also ich fand jetzt nicht, dass er jetzt besonders gut war darin, irgendwie, ja, eine Penn State hat dann natürlich auch schon mal defensive Konzepte, die ein bisschen komplizierter sind, ne? Das war vielleicht nicht unbedingt seine Stärke, aber wenn der Snap kam und er hatte den Ball in der Hand, hat der Freiräume so schnell gesehen und so schnell angespielt, das fand ich schon bemerkenswert. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, mit der kann er in der ELF, wo du weniger auf komplexe Defenses triffst, sehr, sehr gut punkten. Er wirft genau, jetzt nicht punktgenau, aber auf jeden Fall genau. Und das ist etwas, was die Kölner wirklich weiterbringen kann. Und ich denke, hier kannst du mit 6'0", 190 definitiv spielen. Und hier bist du mit 4'8", 5 auch ein schneller Quarterback.
Ja, auf jeden Fall, du bist so ein Athlet, dass man dich auf jeden Fall mal einsetzen kann.
Ja.
So, ne? Und gerade dieses Antizipieren. Und die ist halt in Europa noch viel, viel wichtiger, weil hier tatsächlich, es passiert hier halt öfter als in einem D1-College, dass hier eine Coverage mal gebastelt wird. So, das muss man mal ganz klar sagen. Aber deswegen, coole Verpflichtung auch für die ELF. Dann die Munich Ravens, auch die, obwohl es ein neuer Standort ist, holen sich richtig gute Leute ran. Fabrizio Umitelli kommt von Rheinfire, letztes Jahr dort mehrfach gestartet, über 40 Tackle gemacht. Als DB ist die nächste interessante Verpflichtung auf Seiten der Ravens. Und jetzt, damit haben wir die ELF auch abgehakt, kommen wir noch mal fix zur NFL. Hier müssen wir dringend über die QB-Situation bei den Arizona Cardinals sprechen. Die waren zwischenzeitlich jetzt mit dem dritten QB unterwegs. Was ist da los?
Ja, halt viele Verletzte. Kyler Murray raus bis zum Saisonende. Colt McCoy jetzt auch verletzt gewesen. Fraglich sehen wir ihn nochmal wieder. Jetzt sind sie mittlerweile beim dritten QB gewesen. Ein bisschen hakt man die Saison natürlich auch ab jetzt. Also ich glaube wirklich, die Cardinals, ich habe Schien natürlich auch aus Bears-Sicht ein bisschen drauf, weil ich gucke so, wer wird da unten eventuell noch jemanden einen Draftplatz streitig machen. So. Ich habe vor 2 Wochen gesagt, die Cardinals gewinnen kein Spiel mehr. Das Thema ist durch. Die sind, glaube ich, auch mental sind die jetzt damit durch. Die schließen die Saison jetzt ab. Steve Keim, der GM, hat entschieden, aus gesundheitlichen Gründen von seinem Job erstmal sich beurlauben zu lassen. Ob er damit, also will ich nicht beurteilen, sage ich gar nichts zu. Wird seine Gründe haben, Punkt. Cliff Kingsbury wird das Team ja zu 99,9% verlassen. Also ich glaube, jetzt gerade auch noch, wo der GM nicht mal vor Ort ist, der ihm vielleicht noch irgendwo den Rücken stärken könnte, wird der Besitzer ihn auf jeden Fall absägen. Weil vom Quarterback kannst du dich nicht trennen mit Kyler Murray. Der verdient aber viel zu viel Geld. Der hat
aber auch schon, also ich finde ihn jetzt nicht outstanding, er ist jetzt nicht Elite, aber er kann über ein paar Wochen hat er schon mal gezeigt, dass er Top 5 sein kann. Ja. Also, aber ich finde, bei Cliff Kingsbury hast du über die letzten Jahre einfach keine Weiterentwicklung gesehen.
Nee, aber ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, Kyler Murray hat so gespielt, wie er jetzt gespielt hat. Er wird auf jeden Fall zum nächsten Saisonstart nicht fit sein. Das ist natürlich ein Manko. Ich könnte mir vorstellen, dass ein neuer Headcoach nicht an die Quarterback-Position gebunden ist. Also, dass man wirklich jemanden sucht, eventuell ja sogar noch einen neuen GM. Und Kyler Murray sogar ein Name ist, der in dieser Offseason plötzlich auf den Trade-Blocks steht. Weil man sagt,
geht zu den Patriots?
Es wäre bold, aber wir haben in den letzten Jahren plötzlich Quarterback-Wechsel gesehen, die früher nie möglich waren. Und ich erinnere nur an jemanden wie Jay Cutler, der damals von den Denver Broncos hochgehypt gedraftet wurde und dann nach ein paar Jährchen halt relativ schnell nach Chicago getradet wurde. Das auch nicht gerade günstig, weil man halt gemerkt hat, der Junge braucht einen Restart. Der kommt hier auf jeden Fall nicht mehr weiter mit einem neuen Headcoach dann. Das ist etwas, was ich mir halt schon vorstellen kann, dass ein anderes Team ihn dann vielleicht höher bewertet als die Cardinals selbst. Auch wenn man ihm jetzt echt einen dicken Vertrag gegeben hat, machen wir uns nichts vor, 2, 3 neue Quarterbacks kriegen einen neuen Vertrag, schon sieht er gar nicht mehr so fett aus. Also das ist ja grundsätzlich, wenn du gut bist, kriegst du halt erstmal gutes Geld. Also,
du hast meine Frage nicht beantwortet. Nächstes Jahr Kyler Murray bei den Patriots?
Ich glaube nicht, dass die Patriots da zuschlagen. Die sehe ich dazu konservativ in solchen Dingen.
Aber die haben auf jeden Fall den Cap-Space nächstes Jahr.
Das schon, aber du musst ja auch langfristig gucken. Und du musst ja gucken, ist Kyler Murray ein Quarterback, mit dem ich das machen will? Ist das ein Quarterback? Also du musst ihn ja hoch bewerten. Du musst ihn vor allem höher bewerten als die Cardinals. Und wenn ich mir angucke, was bei den Patriots in den letzten Jahren gespielt hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass Bill Belichick und Kyler Murray sehr hoch bewerten. Also höher bewertet als die Cardinals momentan.
Also er hat einen Lamar Jackson, hat er unglaublich hoch bewertet und mal als am schwersten zu verteidigenden Spieler in der NFL bezeichnet.
Ja, dann hätte er ihn ja draften können.
Das ist richtig.
Und 32 war er nämlich noch da.
Aber ich glaube, in dem Jahr hatte, was hat er da genommen? Sonny Michel und Isaiah Wynn oder so. Also Isaiah Wynn ist okay, aber ein Running Back, naja, brauchen wir nicht drüber reden, das war schwierig. Es haben 5 Teams das Playoff-Ticket gelöst. Welches Team hat dich davon am meisten überrascht?
Welches Team mich davon am meisten überrascht hat, in dieser Woche das Playoff-Ticket zu lösen? Ehrlich gesagt haben wir letzte Woche die Spiele alle durchgetippt und nach unseren Tipps haben wir eigentlich alle durchgewunken. Ja. Bis auf, ich glaube, bei San Francisco war ich eher bei Seattle. Da haben die 49ers das jetzt gepackt und das ist halt, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein Riesenplus. Sie haben viele Verletzungen und sie sind jetzt praktisch durch. Ihnen kann die Division niemand mehr nehmen. Nach vorne geht aber auch nichts mehr, um irgendwie noch eine spielfreie Woche rauszuholen. Die können jetzt eigentlich die letzten drei Saisonspiele ein bisschen ruhiger angehen lassen und Wunden lecken, wenn man so gerne will. Also, dass sie halt sich wirklich erstmal wieder ein bisschen für die Playoffs rüsten können. Das würde ich vielleicht sagen. Und das ist vielleicht dann auch die größte Überraschung, weil ich habe es Brock Purdy mal wieder nicht zugetraut.
Aber der macht einen guten Job. Also, im Prinzip.
Ja. Ja, das also. Ding ist, das ist halt so ein bisschen die Krux, wenn du halt viel College-Tape und dich viel mit Draft-Klassen beschäftigst, dann hast du natürlich auch ein Urteil über so einen Quarterback. Und ich sag mal, Brock Purdy hat jetzt gute Spiele gehabt. Wer sich mit Brock Purdy früher nie beschäftigt hat, sagt jetzt, boah, ist ein geiler Quarterback, der macht ja einen super Job. Ich habe mich jahrelang mit dem beschäftigt und ich sag natürlich jetzt erstmal, ich fand ihn nicht gut und wegen drei Spielen gehe ich ja jetzt von meinem Urteil nicht runter. Also, das ist halt...
Aber er macht, man muss ja auch die Umstände sehen. Ne?
Also, ja, natürlich.
Er hat eine gute O-Line vor sich, der hat Christian McCaffrey, der hat George Kittle. So, das ist schon mal einfacher, als wenn du das alles nicht hast. Als wenn du, keine Ahnung, Zach Wilson in seinem ersten Jahr bist.
Definitiv, so. Definitiv. Und Shanahan macht natürlich auch ein sehr interessantes Play-Calling, wie er George Kittle da freigeschemt hat zum Beispiel, sensationell bei dem Touchdown. Das musst du erstmal so hinkriegen. Aber du musst natürlich auch einen Quarterback haben, der das so umsetzt. Und da, ja, Chapeau. Natürlich, habe ich ihm nicht zugetraut und ich werde sicherlich auch irgendwann mein Urteil ändern, aber ich bin bei Gardner Minshew damals auch hartnäckig geblieben, als die Minshew-Mania losgetreten wurde. Und habe am Ende ja auch recht behalten. Also auch wenn wir ihn jetzt vielleicht nochmal in einem guten Spiel sehen werden.
Ach, ich finde ihn in Ordnung. Also Gardner Minshew ist ein guter,
klar,
guter Backup, aber halt nicht mehr.
Nö. So.
War er aber auch nie.
So. Nö. Und das darf Brock Purdy ja auch gerne sein.
Genau. Und das ist ja, das ist ja eine riesige Leistung in der NFL. Das muss man mal auch dazu sagen. Ne? Ein Backup-Quarterback, der ein guter Backup hat einen richtigen Wert in der NFL. Gerade bei so vielen Spielen, gerade bei immer mehr Regular-Season-Spielen, braucht man einen guten Backup.
Siehst du jetzt bei Philadelphia, die müssen den Heimvorteil verteidigen und den First Seed, der eine spielfreie Woche bedeutet und Jalen Hurts wird nächste Woche nicht mitspielen. So sieht es zumindest stark danach aus. Vielleicht restet man ihn sogar noch eine zweite Woche. Und wenn du jetzt mit Gardner Minshew einen Quarterback hast, der dir aus diesen beiden Spielen noch einen Sieg rausholen kannst, dann kannst du Jalen Hurts sogar noch eine dritte Woche mit auf die Bank setzen und ihm sagen, hey, dann bist du wenigstens wieder bei 100%, wenn die Playoffs losgehen.
Genau. Kommen wir zum Comeback, zum größten Comeback der Geschichte in der NFL. Und eine Person tut mir in dem Fall richtig leid, das ist Matt Ryan. Also Matt Ryan hat, glaube ich, mittlerweile, das ist ein guter Quarterback gewesen, das ist ein sehr, sehr guter Quarterback in seiner Karriere gewesen. Das ist wirklich aller Ehrenwert, was der gerissen hat in seiner NFL-Zeit. Aber das größte Comeback zuzulassen im Super Bowl und jetzt auch noch das größte Comeback in der Regular Season, aua, wer 33-0 führt und dann noch verliert, das tut einfach nur weh. Was zumal, sagen und dann auch noch gegen, ja, Kirk Cousins, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Kirk Cousins ist der Typ, ne, dem immer nachgesagt wird, dass er nicht abliefert, wenn er unter Druck geht. Und der liefert, Minnesota ist gerade ungeschlagen bei One Possession Games. Was ist da los? Was ist los mit? Ist das noch deine NFL?
Zumal Matt Ryan sehr bekannt dafür gewesen ist, dass er selber große Comebacks gefeiert hat. Also gibt, glaube ich, kaum noch aktive Quarterbacks, die so viele Fourth-Quarter-Comebacks gefeiert haben in ihrer Karriere wie Matt Ryan. Da werden andere Quarterbacks mehr für gefeiert, aber seine Zahl ist, glaube ich, höher. Könnt ihr gerne alle mal selber nachgucken, aber das ist jetzt so, ich meine, das habe ich so im Kopf. Sie haben es, glaube ich, sogar eingeblendet bei Matt Ryan, dass er 44, 45 Fourth-Down-Comebacks tatsächlich in seiner Karriere schon gefeiert hat, während des Spiels blendet.
Ja, und das ist von der Quote her, in der Zeit, die er in der NFL ist, ist das besser als Tom Brady. Tom Brady hat mehr. Aber aufgrund der Zeit, die er halt auch in der NFL ist.
Und zum Beispiel Rodgers, der sehr bekannt dafür ist, hat gar nicht so viele Spiele im Fourth Quarter drehen müssen. Das muss man ja auch sagen. Du musst ja auch überhaupt erstmal in diese Situation kommen, dass du es musst. Nein, es ist tatsächlich nicht meine National Football League, wenn Jeff Saturday an der Seitenlinie steht und einen auf Headcoach spielt. Sorry, also da rege ich mich wirklich auf. Der steht da während des Spiels Und der Ref fragt ihn, ob er die Strafe annehmen möchte oder ob er die declinen möchte. Und er fragt seinen Coordinator und der schüttelt den Kopf und dann sagt er dem Ref, nein, nehmen wir nicht an. So, was bist du für eine Witzfigur? Sorry, aber das hat für mich in der National Football League auf allerhöchster Ebene nichts zu suchen und ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der diese Position besser einnehmen kann als er. Man darf mal nicht vergessen, John Fox, der jahrelang Head Coach gewesen ist, ist sogar noch mit diesem Coaching-Staff dabei und ja, klopft sich wahrscheinlich jeden Tag an die Stirn, was hier gerade passiert. Und das sorgt eben auch dafür, dass ein legendäres Comeback der der Buffalo Bills damals mit 32 Punkten jetzt irgendwie zunichte gemacht wird und nicht mehr historisch ist, weil so ein Grottenspiel da plötzlich mit 33 Punkten gedreht wird, weil die Colts einfach unfähig gecoacht werden, weil nichts anderes war das. Es war Unfähigkeit, die dafür gesorgt hat, dass die Vikings zurück in dieses Spiel gekommen sind.
So, das ist doch hier mal ein Folgentitel. Ne?
Ja,
bitte. So müssen wir das auch mal sehen. Ja, also prinzipiell, also wenn du ein 33-0 nicht über die Zeit kriegst, ne, dann hast du ein Problem. Mit der O-Line und dem Running Game, was du theoretisch ja einfach aufziehen kannst und wo du ganz klar, du hättest auch einfach richtig eklig die Uhr runterspielen können ab dem dritten Quarter. So, das kannst du ja machen, da gibt es ja Mittel und Wege, um sowas richtig eklig runterzuspielen, dann wird das Spiel halt richtig langweilig. Aber es kann dir ja egal sein. Aber wenn du ein 33-0 nicht über die Zeit kriegst, was kriegst du dann hin?
Ja. Also ich sag ganz ehrlich, wenn Jeff Saturday ein bisschen Respekt vor diesem Spiel hätte, dann hätte er diesen Job nicht angenommen.
Geld.
Ja.
Oder Selbstüberschätzung, das muss man halt auch dazu sagen.
Auch das ist möglich, ja.
Dann, was sagst du zum... Ich sag mal, also ich bin ja Patriots-Fan, deswegen ist es für mich nicht das schönste Ende eines Spiels. Aber für jeden anderen wahrscheinlich, das Patriots-Raiders-Game, wie das zu Ende gegangen ist. Dieser unglaublich geile Run von Stevenson, der dann den Ball zu Jacoby Myers gibt, der passt den Ball zu, versucht den Ball zu Mac Jones zu passen, das wird abgefangen und Chandler Jones läuft als ehemaliger Patriots-Spieler dann in die Endzone und stiff-armt auch noch Mac Jones weg.
Ja.
So, das ist schon echt hart. Aber Mac Jones, Teammate des Jahres, sagt in der Pressekonferenz, ich hätte ihn einfach nur tackeln müssen, dann wären wir in Overtime gegangen. Also es ist meine Schuld.
Also zum einen finde ich es erstmal bemerkenswert, dass wir an einem Spieltag oder an einem Tag eigentlich zwei solch historische Momente miterleben dürfen. Es war der Samstag oder Sonntag, sorry. Ja. Aber an einem Spieltag. Das wirst du ja in jedem Highlight-Video zur Saison, zum Jahrzehnt, zum Jahrhundert, wirst du solche Sachen ja wiederfinden, wie dieses völlig abgefahrene Play. Niemand versteht das. Ich hab Peyton und Eli, die machen immer, die beiden Mannings machen ja zusammen eine gemeinsame Show und gucken sich die Footballspiele zusammen an. Und die hatten, heute Nacht hatten sie, muss man eben überlegen, Ray Lewis war auf jeden Fall dabei.
Ja, diese ganze Show ist total witzig. Ne? Also beide Mannings sind einfach richtig lustige Menschen. Das muss man mal dazu sagen. Also wenn ihr euch irgendwas anhören wollt und angucken wollt, guckt euch diese Show an.
Ich muss gerade eben, genau, Ray Lewis und ist es Defensive Tackle von den Dallas Cowboys. Ward.
DeMarcus Ward.
DeMarcus, danke.
Oder heißt er nicht Ware?
Ware, genau. DeMarcus Ware. Defensive End. Ja, DeMarcus Ware, Defensive End. Dankeschön. Ja. die haben die Szene nochmal eingespielt, dann wurden sie gefragt und DeMarcus Ware sagte halt auch sowas wie so, also du weißt eigentlich, dass der Quarterback dich nicht tackeln kann in dem Moment, ne? Also du weißt, dass du eigentlich auch um ihn rumlaufen kannst, weil die Gefahr zu stolpern oder so ist halt nochmal geringer. Aber den nimmst du. Also das ist... in 100 von 100 Fällen läufst du über den Quarterback drüber her in die Endzone. Das musst du einfach machen.
Und man muss halt auch dazu sagen, Mac Jones ist jetzt auch kein Tier, ne? Also ist jetzt auch keiner so, Cam Newton kann dich tackeln. So. Aber Mac Jones hat andere Qualitäten.
Ja, aber es war ja so. Also wenn Mac Jones eine Chance gab, hätte er wahrscheinlich irgendwie seine Arme um Bein werfen können und mit Glück genau im richtigen Moment zupacken können. Und dadurch wäre der Chandler halt genau im richtigen Moment in Straucheln gekommen und wäre dann von dem restlichen Team wieder geschnappt worden. Ne? Ja. Aber so hat er halt echt den kürzesten Weg genommen. Ne?
Ja. Es war schon echt lustig. Also, wenn ihr euch einen Play angucken wollt, guckt euch auf jeden Fall dieses Play an.
Ich weiß nur nicht, was danach in der Kabine los gewesen ist.
Bei den Raiders oder bei den Patriots?
Bei den Patriots. Also.
Naja, ich muss halt bei den Patriots tatsächlich echt sagen, also ich finde die Spieler und die Kaderzusammenstellung gar nicht so verkehrt. Damit kannst du, glaube ich, arbeiten mit dem Skillset, was du aufs Spielfeld bringen kannst. Ich finde auch den Draft, den sie gemacht haben, der ist echt in Ordnung und gerade die Defense gefällt mir richtig, richtig gut. Aber wir sind hier halt wirklich an dem Punkt, wo ein Offensive Coordinator Matt Patricia nicht mehr tragbar ist.
Ja, du kannst das nicht wechseln. Gleichzeitig fehlt mir aber auch der Fokus. Also das ist auch etwas, was natürlich auf den Headcoach zurückfällt. Also solche Patzer, wie Jacoby Myers da macht, ja klar, machst du das nur einmal in deinem Leben, aber sowas fällt halt auch aufs Coaching zurück. Ja. Und nicht nur auf den Offensive Coordinator, sondern eben auch auf den Headcoach. Unter Bill Belichick, also dass so ein Lapsus passiert, traut man halt eher einem anderen Team zu, ohne jetzt irgendwie ein Team spontan zu haben. Aber ein Team von Bill Belichick gecoacht mit so einem Bock, eher das Gegenteil wäre, glaube ich, eher der Fall gewesen, dass sie diejenigen sind, die aus so einem Manöver plötzlich noch einen Sieg holen. Das wäre eigentlich ein Patriot-Way gewesen, so, ne? Aber da muss man sich, glaube ich, auch mal hinterfragen, so wie, wo ist Belichick eigentlich gerade in seiner Philosophie, dass er überhaupt diesen Fehler auch zum Saisonbeginn gegangen ist. Also, ich sage ja, den kann er jetzt nicht korrigieren während der Saison. Du kannst nicht 4 Wochen vor Schluss einen Koordinator wechseln und sagen, so, jetzt verändern wir mal das Play-Calling und dann ist alles gut. So, das funktioniert so nicht. Wenn du in der Saison, vor der Saison so eine Entscheidung triffst, dann gehst du sie. Aber dass er überhaupt diese Fehlentscheidung getroffen hat, da muss Belichick sich halt auch echt hinterfragen, was bei seinen Denkprozessen also was bei diesem Denkprozess eine Rolle gespielt hat. Falsche Verbundenheit zu Coaches, die er halt schätzt, die er unbedingt im Kader haben wollte. Auch das kann ihm ja tatsächlich die Augen verblendet haben davor, was eigentlich sachlich richtig gewesen wäre.
Klar, und das muss man auf jeden Fall hinterfragen, aber machen wir uns nichts vor. Nächstes Jahr wird da ein anderer OC stehen.
Bill O'Brien.
Und da bin ich aber tatsächlich auch gespannt, kann er als Koordinator war, war der nie verkehrt. Der war halt nur, weil wir haben halt alle diese Texans Bild von ihm als GM und Head Coach. Da war das halt gerade als GM eine Katastrophe. Aber vorher hat er einen Grund, warum er in diese Position gekommen ist.
Ja, natürlich. Also wahrscheinlich die beste Wahl, die Patriots kriegen können, zumal Mac Jones mit ihm ja auch schon gearbeitet hat.
Ja. Gibt es andere Kandidaten? Das ist für mich jetzt auch gerade der Übergang. Welche anderen Trainerkandidaten werden im Moment heiß gehandelt? Wer ist der nächste Trainer auf einem Headcoach-Posten?
Ja, ich glaube, wir machen da mal ein kurzes Name-Dropping, um jetzt auch den Rahmen nicht zu sprengen, weil wir sicherlich an der Stelle nochmal darüber sprechen werden, wenn es dazu kommt. Wir haben immer die üblichen Coordinators, die momentan sehr erfolgreich sind, mit Leslie Frazier von den Buffalo Bills. Dann haben wir die beiden Coordinator der Philadelphia Eagles, Shane Steichen und Jonathan Gannon. DeMeco Ryans, der letztes Jahr schon ein Name gewesen ist, als Defensive Coordinator der 49ers, bereits nach einem Jahr letztes Jahr jemand gewesen, der eingeladen wurde. Dieses Jahr werden die 49ers wahrscheinlich echt schwer haben, ihn zu halten. Interessant finde ich, auch letztes Jahr bereits ein Name gewesen, der viele überrascht hat. Inside Linebackers Coach Jared Mayo von den New England Patriots.
Der ist aber auch Playcaller, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Er macht echt viel.
Und also hat sich auch wirklich einen großen Ruf geschaffen. Viele kennen Ryans und Mayo ja noch als Spieler. Ja. Denke ich, da sind wir jetzt gar nicht bei den, also da kann man sogar fast in die Run-Bubble gucken, glaube ich. Leute, die da erst dazugekommen sind, denen die Namen fast noch was sagen. Ja, und dann hast du natürlich, und das ist vielleicht sogar noch erfolgsversprechender, Namen, die an sich als Coaches recht erfolgreich gewesen sind, momentan aber eben keinen Job haben oder momentan vakant sind. Frank Reich von den Colts, momentan keinen Job. Viele hat es überrascht, dass er den Job verloren hat. Viele haben es an anderen Entscheidungen festgemacht. Sicherlich jemand, der schnell wieder unterkommen wird. Dann zweifellos Sean Payton. Der, darf man nicht vergessen, hat aber noch Vertrag bei den New Orleans Saints. Da muss also tatsächlich ein Trade-Paket geschnürt werden. wenn du Sean Payton von den Saints loseisen willst. Nun ist es natürlich so, naja, die Saints wissen, Sean Payton wird für sie nicht mehr coachen. Also sie werden ihm jetzt auch keine Steine in den Weg legen. Aber ein bisschen was werden sie schon fordern. Also es wird zumindest einen symbolischen Trade wird es auf jeden Fall geben mit einem Team. Weil sonst schafft man ja einen Präzedenzfall, dass jeder Trainer praktisch jederzeit wechseln kann, weil Sean Payton dann einfach mal ein Jahr pausiert und dann irgendwo anders hingeht. Und Jim Harbaugh wird sicherlich ein Name sein, der wieder aufkommt, der jetzt seit ein paar Jahren in Michigan einen hervorragenden Job macht, wieder in den Playoffs ist, vorher bei den 49ers Headcoach gewesen ist, dort auch eigentlich erfolgreich dann ja den Posten verlassen hat an die Colleges. Bei Jim Harbaugh muss man aber auf jeden Fall eins bedenken, was auf Sean Payton wahrscheinlich auch zutrifft. Wenn du solche Trainer holst, dann holst du auch fast den GM gleich mit. Also dann hast du Kandidaten, die wachsen nicht in ihrer Aufgabe, sondern die stehen dort und sagen halt gleich, wo es lang geht. Und dann muss man halt schon nochmal gucken, so wo steckt deren Philosophie? Passt das zu dem, welchen Weg wir eigentlich gehen wollen? Aber ich denke, das sind so erstmal die größeren Namen, die wir auf jeden Fall auf den meisten Zetteln haben werden.
Ja, und ich glaube, wir machen da auch mal dann in der Offseason auch eine gesonderte Folge zu, wo man dann halt auch wirklich aktiv drüber sprechen kann, wer ist denn gerade ja wirklich relevant. Wir, zum Beispiel der Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers, Leftwich, war ja immer ein Name, aber es hat, man merkt ja jetzt gerade auch beispielsweise, es hat einen Grund, warum der keinen Job gekriegt hat. Weil anscheinend hat er doch eher noch von Brady profitiert in irgendeiner Form. Oder von seinem Headcoach profitiert. Also er selber als Koordinator hat anscheinend auch bei den Interviews dann einfach keinen guten Job gemacht.
Zum Beispiel, genau. Und ja, wir machen das auf jeden Fall. Am 9. Januar haben wir erstmal den Black Monday. Da werden einige Leute, Cliff Kingsbury haben wir gerade schon genannt, sehr wahrscheinlich ihren Job verlieren. Vielleicht nicht so viele wie in den letzten Jahren, weil wir hatten die letzten zwei Jahre wirklich viele, viele Trainerwechsel. So langsam, ja, müssen die Jungs sich halt dann erstmal auch wieder beweisen dürfen, bevor sie gleich wieder einen neuen Job kriegen. Sicherlich wird auch die ein oder andere so Überraschung dabei sein, eben weil ein Name wie Sean Payton auch auf dem Markt ist, der einfach Begehrlichkeit weckt. Ja, und dann im Nachgang nach dem 9. Januar werden wir uns, denke ich, erstmal über die Entlassung und dann vor allem eine Woche später wahrscheinlich über die Kandidaten unterhalten, wer dann jetzt ja. So dabei ist, ohne jetzt mal so die Run-Order vorzugeben.
Aber doch, das kann schon so passen. Deswegen, ich würde sagen, das war die News-Folge der Woche. Doch wieder über eine Stunde Material. Es war mir ein Blumenpflücken. Ich freue mich, wenn euch diese Folgen gefallen. Lasst uns ein Like auf sämtlichen Social-Media-Kanälen da. Wir müssen die jetzt irgendwann nochmal umstellen, aber lasst uns trotzdem schon mal ein Like da. Teilt auf jeden Fall aktiv die Folgen. Teilt einfach aktiv die Folgen, verlinkt uns darauf. Verlinkt Philipp den DraftNote bei Twitter gerne auch einfach die ganze Zeit. Ja, ich freue mich schon auf die kommende Woche. An dieser Stelle das letzte Wort hast du, Philipp.
Vielen Dank und frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.